30 Minuten, schon klar. Ich habe drauf geguckt, war hier noch eine Stunde.
Ja, das ist aber krass. Hattest du dir Folgen von denen angehört?
Natürlich nicht.
Ja, also war mir klar. Ich habe mir tatsächlich ein paar Gegnergespräche von denen angehört und ich will mal sagen, wir haben den Laden da echt auseinandergenommen.
Ja, würde ich auch mal behaupten.
Sensationell. Es hat tatsächlich auch Spaß gemacht, muss ich sagen. War cool.
Ja, war cool. Also ich werde, also so wie die sich geben, werde ich mir tatsächlich auch ein paar Folgen von denen anhören.
Ja, muss mir ein Bier aufmachen.
Also was haben, das ist aber eine komische Regel. Keiner darf während der Aufnahme trinken.
Wahrscheinlich, weil die Leute dann unsauber sprechen und weil sie dann anfangen halt zu labern. Also das, was ich auch ohne Bier mache.
Genau das.
Ja, egal. So, Öhrchen gespitzt, ich zähle rückwärts.
Musst du mich nicht erst einpegeln oder so?
Ach so, doch. Danke, dass du das sagst.
Da war doch
was. Da war doch was. Dann zähl du mal bitte von 10 rückwärts runter.
10, 9, 8, 17, 38, 54, 971, 3197, 3, 2, 1.
Du hast aber die Zahlen zwischen 24 und 48 vergessen. Nochmal bitte zählen.
Du kannst mich mal. Ich bin doch hier nicht dein Zählbärchen.
So, also. Ich habe dich jetzt, gut, David, jetzt fangen wir an, ja?
Ja.
So, in 3, 2, 1.
Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rin, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein.
Mehr Bier bitte.
Das war wohl nichts.
Hallo alle da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kommt herein in unsere virtuelle Hertha-Kneipe des Wahnsinns. Setzt euch hin, schnappt euch ein Bierchen und lauscht dem Irrsinn. Hier erlebt ihr alles Menschen, Tiere, Sensation, aber vor allem viel Meinung und ganz wenig Ahnung. Heute, na David, weißt du, wie vielte Folge? 66. Folge. Was trinkst du, okay. David?
Zellerbierduckel.
Und wie man es vermutlich schon erahnen kann, es war nicht das erste Bier. Wir waren heute nämlich schon Gast im großartigen Vorwärts nach Weit Podcast von Hannover 96 im Gegnergespräch. War wahnsinnig geil eigentlich mit den Jungs und Mädels da drüben. Das hat echt extrem viel Spaß gemacht. Liebe Grüße an euch. Ich hoffe, wir konnten euch den typischen Berliner Pessimismus ein bisschen näher bringen. Wir hauen euch trotzdem am kommenden Wochenende 3-0 weg.
Ja, natürlich gewinnen wir. Ich war freundlich und sagte, wir spielen 2-2, aber wir gewinnen natürlich. Die können nichts.
Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehe? So liebe Leute, so launig und so lustig, aber die trinken überhaupt nichts.
Nee, die haben tatsächlich ein Trinkverbot während der Aufnahme.
Wenn wir dazu irgendwann übergehen sollten, wäre das zeitgleich vermutlich das Ende dieses herrlichen Podcasts.
Dann ruft bitte die Männer mit den lustigen weißen Jacken und dann
dann stimmt irgendwas
von
nicht.
Da aus. Ja, dann nehmen wir halt Tabletten und nehmen von da aus auf. Genau. Passt schon.
So, kurz einmal zusammengefasst. Dadurch, dass wir ja schon wieder in der englischen Woche sind und wir ja morgen schon, ne, heute ist Montag.
Toni Leisner Week, yay!
Morgen im Pokal gegen Freiburg spielen werden, wird es so sein, dass wir wieder so eine Doppelfolge machen. Also wir machen heute ein bisschen kürzer, machen dafür dann direkt nach dem Pokalspiel ein bisschen länger und dann kommt der ganze Bums hoffentlich einfach nur einen Tag später raus. Ja, let's begin the show.
Ja, würde ich sagen. Womit willst du anfangen?
Ich will damit anfangen, dass Gil Ofarim Dschungelkönig geworden ist.
Warum wusste ich das?
Hast du denn auch fleißig angerufen oder hast du für Samira oder Hupsi angerufen?
Ich habe keine Ahnung, wer, was, wo, welche Telefonnummer. Nix wissen.
Ich habe mehrfach für Samira und auch für Gil angerufen und für Hupsi aber auch die allermeisten Stimmen abgegeben. Ich habe vermutlich einen großen Minusbetrag bei PayPal in den nächsten Tagen zu erwarten, weil ich völlig bekloppt. Ich habe das wirklich zwei Wochen lang jeden Abend geguckt. Ich habe das selbst an den Abenden, wo ich irgendwas anderes machen musste, habe ich es mir aufgenommen, um es mir dann hinten raus noch anzugucken. Ich falle jetzt wieder auch so ein bisschen wie so in so ein Loch. Kennst du das noch so früher? Klassenfahrt, man kommt zurück, es war eine Woche lang nur geil und du kommst nach Hause, bist wieder zu Hause und sitzt denn da und denkst so, ja und nun? So ist das bei mir innerlich jetzt. Weißt du, so dieses Gefühl?
Es sind Menschen, die keine Sau kennt, die nach Australien fliegen, so tun, als wären sie mitten in der Wildnis und Känguruhoden essen und weiß nicht.
Naja, es war ja auch schlussendlich eine ganz riesengroße Diskussion um Gil Oferim, die wir jetzt hier natürlich nicht wieder aufspannen wollen, aber am Ende finde ich es einfach nur geil, wie sich das ganze Land jetzt offenbar in zwei Fraktionen spaltet und irgendwie die einen den Untergang des Abendlands befürchten, während die anderen gönnerhaft von oben herablächeln. Ne? Also es ist irgendwie völlig absurd. Am Ende ist es halt eine Unterhaltungsshow gewesen. Ne? Aber naja. Guckst du auch noch die Olympischen Winterspiele gerade? Hast du davon schon irgendwas mitgekriegt?
Ja, schönen Gruß an Rebecca an dieser Stelle. Auf der Hinfahrt nach Saarbrücken, das komische Ding da, Saarbrücken, das Ding da in Frankreich, da hat die Eröffnungsfeier im Zug geguckt und hat sich tierisch drüber aufgeregt, dass die so lang dauern würde und noch mehr über die deutsche Kostümierung, so muss man es wohl nennen, aber es war ja auch Karneval, Fasching, irgendwas davon.
Fasslamm.
Ja, bei dir auf dem Dorf, aber doch nicht da unten war doch irgendwas anderes.
Ja, weiß ich auch nicht. Ist auch egal. Was ich mitgenommen habe auf jeden Fall bisher, ist, dass ich mich erstens unglaublich auf dieses olympische Eishockeyturnier freue, weil die deutsche Mannschaft vermutlich seit Erich Kühnackel und Didi Hegen-Zeiten die beste Mannschaft überhaupt aufs Eis bringt. Einfach deshalb, weil die NHL zum ersten Mal, glaube es ist zum ersten Mal in ihrer seit Bestehen, tatsächlich zwei Wochen pausiert für dieses Turnier und wirklich alle Profis, alle Stars aus der NHL rübergekommen sind. Kanada, USA, Schweden, Finnland, die Tschechen, alle sind mit vollem Line-up da, aber eben auch die Deutschen, weil wir mittlerweile ja 9 Profis in der NHL haben, die auch nicht einfach nur Mitläufer oder Mitskater sind, sondern eben, wie was weiß ich hier, Dreiseitel, JJ Peterka, Grubauer im Tor, also das sind ja einige. Und die da wirklich echte Stars da drüben auch sind. Ne? Also ich rechne mit nicht weniger als einer Medaille im olympischen Eishockeyturnier. Wenn Leon Dreiseitel das spielt, was er bei Edmonton zusammen mit Connor McDavid spielt, dann werden wir auf jeden Fall Edelmetall erreichen. Freust du dich auch?
Ja, hätte ich mal die Bahncard 50 Gold gekauft, dann könnte ich immer am nächsten Tag, nachdem wir eine Goldmedaille gewonnen haben, in ganz Deutschland umsonst fahren.
War das so eine Werbeaktion oder wie?
Die läuft immer noch. Allerdings habe ich keinen Bock, diesen aus Rücksicht auf mir bekannte Eisenbahner, will ich es freundlich formulieren, Drecksverein noch mehr Geld in den Schlund zu werfen.
Das ist sehr schön. Wo wir bei Drecksvereinen sind, ne?
Elversberg?
Nee, bevor wir gleich zu den unfassbaren Erlebnissen in Elversberg kommen, ne? Möchte ich nochmal ganz kurz sagen, du weißt ja, ich bin ja auch großer Musikaffissionado. Ich war gestern Abend nach Fasslamm, ist ja hier ein niedersächsischer Karneval, war ich dann tatsächlich
nicht
noch.
Nicht überall.
Was?
Nicht überall.
Nicht überall in Niedersachsen, nee.
Nee, nicht nee. In Ostniedersachsen zum Beispiel, wo ich mich ja bewege.
Ja.
Da gibt's das nicht.
Nee, ist nur bei Kühe, Schweine, Adendorf. Hast du recht. Und drumherum. Naja, aber davon wollte ich nicht erzählen. Ich war tatsächlich gestern Abend noch bei einem großartigen Konzert von der Band Wednesday. Die machen einen beeindruckenden Sound. Wenn man schraddelige Gitarren mag, immer einen sympathischen Halbton daneben, aber unfassbar niedlichen Gesang, der immer irgendwann im Schreien endet. Ne? Dann bist du bei Wednesday mit der Sängerin Carly Hartzman genau richtig. Es war ein absolutes Fest. Ich war schon ordentlich angezündet, als wir da aufgeschlagen sind. Und danach habe ich irgendwie im Grunde genommen schon wieder alles vergessen, was ich am Montag noch so beruflich auf der Uhr habe. Es war wirklich toll. Also hört euch unbedingt diese Band an. Wednesday, richtig großartig, richtig geil. So, und jetzt Elversberg. Erzähl, wie war's?
Wo soll ich anfangen?
Fang bei der Anreise an.
Unser aller satanistischer Lieblingskult, die Deutsche Bahn. hat es natürlich mal wieder nicht geschissen bekommen, ihren einzigen Job, den sie so hat, zu erledigen. Und zwar Menschen von A nach B zu befördern innerhalb der Zeiten, die sich selbst vorgegeben haben. Deshalb war ich etwas angepisst. Habe dann, anstatt 2 Stunden in Fulda zu warten, wo einfach mal nix ist, bin ich dann tatsächlich 1,5 Stunden mit der Regionalbahn von Fulda nach Frankfurt dem Moloch gefahren. Hab dann da 1 Stunde in FFM am Bahnhof verbracht. Hab dann tatsächlich in einem Rewe in der Nähe des Bahnhofs Applevoy und Budweiser, das gute Tschechische, gekauft. Wollte mich danach in Zakrotan baden. Bin dann in den ICE gestiegen mit anderen Herthanern, der zum Glück dann nicht mehr in Mannheim gehalten hat, sondern durchgefahren ist bis Saarbrücke. Hatte dann tatsächlich auch noch ein Streitgespräch, dass Frankfurt wäre ja gar nicht so schlimm und das wäre ja total überhaupt, dass das so schlimm. Nein, Rebecca, das ist das größte Drecksloch, was wir in Deutschland haben. Entschuldigung, Bremchen. Also zumindest so die Innenstadt. Und dann sind wir irgendwann um 12:30 in Saarbrücken aufgeschlagen, hatten es zum Glück nicht sehr weit bis zum Hotel, sind einfach nur noch ins Bettchen gefallen. Am nächsten Morgen dann kurzes Frühstück, los zum Bahnhof, da mit der Bahn nach St. Ingbert, weil Elversberg hat ja keinen Bahnhof, nach St. Ingbert, dort mit den Elversbergern in den Shuttle. Ich hatte schon schlecht geschlafen, die Anfahrt am Tag davor war auch schon, und dann stand da so netter Elversberger und hat dann minutiös jedes Spiel aufgezählt, in dem wir gegen die verloren haben, quasi jedem Tor, jedem Torschützen, jedem Assistgeber, jede einzelne Minute, und ich dachte mir nur, wenn ich irgendwann in einem Fußballkontext Gewalt anwende, dann jetzt.
Sehr schön.
Ich weiß nicht, die fanden ja alle die Saarländer so nett. Ich hätte ihnen am liebsten wirklich erwürgt. Aber gut, ich habe es nicht getan. Wir sind dann natürlich im falschen Shuttle gelandet, weil es gibt ja einen Gäste-Shuttle und einen Heim-Shuttle. Der Unterschied ist, wenn du im Heim-Shuttle mitfährst, musst du als Gast noch einmal über den Parkplatz laufen, bis du zu deinem Eingang kommst. Ja, dieses Dorf hat wirklich eine Landstraße und daneben ist so ein Meter Fußweg und dann auf der anderen Seite steht einer, der verkauft Blumensträuße. Und dann steht da einfach mal so ein Stadion mittendrin, das sich offensichtlich an englischen Stadien orientiert hat, zumindest was die Außenfassade angeht. Dann sind wir da rein mit einer, ich weiß nicht, die Leute waren da komisch an der Kontrolle, aber gut. Und dann sind wir in den Block und haben festgestellt, der Block ist neu gebaut und ist echt beschissen. Weil du musst dir vorstellen, die Stufe. Also erstmal kommst du rein und du bist in so einem Käfig. Und du kommst dann nur über so eine schmale Treppe. Also wenn da mal eine Panik ausbricht, dann kommst du da nicht mehr raus. Dann
ist vorbei, ja.
Dann ist vorbei. Dann kommst du in den Block und stellst fest, die Sitze stehen, also die Lauffläche vor den Sitzen ist nicht auf derselben Ebene wie die Sitze, sondern die Sitze stehen nochmal auf so einem 10 cm Sockel, auf den du dich auch nochmal draufstellen kannst. Ja. Dadurch wird aber diese Lauffläche automatisch schmaler.
Ja, klar.
Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber, liebe Saarländer, nein, so baut man keine Stadien, es ist scheiße. Geil. Hinter uns war dann auch nochmal abgesperrt. Ich weiß nicht, wer da noch rein sollte, aber auf jeden Fall links und rechts von uns waren dann zumindest links von uns war Stehblock, rechts von uns war keine Ahnung, aber waren auch noch viele Herthaner drin.
Ja, da war so ein Gemischtblock, hat man auch im Fernsehen irgendwie gesehen, ne? Da waren auch so Versprengte der Herthaner auf jeden Fall, ja.
Genau, dann hast du aber auch gesehen, dass über uns quasi nochmal abgetrennter Block war, wo einfach keiner war.
Genau.
Ich weiß nicht, wofür der da ist.
Aber die Sicht muss geil gewesen sein, ne? Ich glaube, ihr stand ja direkt, erste Halbzeit direkt hinter Ernst, ne?
Ja, also es hatte wirklich was von Regionalliga.
Ja,
das ganze Stadion hat was von Regionalliga, das ganze Dorf hat was von Regionalliga. Die gehören einfach nicht höher als Regionalliga. Das ist Regionalliga.
Bier war auch Regionalliga, glaube ich.
Ey, wir kamen da Freitagabend an, kurz vor 12, gingen ins Hotel, guckten einmal auf die Karte, da stand lokales Bier, dachten wir, ja, geil, das hätten wir gerne. Und dann sagt dieser Typ da, ja, das ist Radeberger.
Was ein Abtörner.
Für Menschen, die es nicht so mit Geografie haben. Saarland ist bei Frankreich, das ist da links. Radeberg ist in Sachsen. Das ist da rechts, auf der anderen Seite vom verfickten Land.
Vor allem hätten sie aufgrund der Nähe zu Frankreich dann zumindest dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, 4711, wie ich es immer nenne, dieses französische Bier mit dem Zitronengeschmack, was jetzt in aller Munde war im Sommer.
16 irgendwas.
Ja, ja, aber du weißt, 16, was ich 44. meine. Ne? Das ja, ja eigentlich ganz, finde ich, ganz fancy aussieht, so dass aber halt auch irgendwie eigentlich nur so eine Füllung
ja, von weil es blaue Zahn Flasche hat. Ne? Aber
ja, ja, genau. Klar.
Ja, also im Stadion selbst gab es dann, oh, ich weiß gar nicht mehr.
Auf jeden Fall keine, machen. Doch, es gab es Weinschorle?
Nein, es gab keine Weinschorle.
Das möchte ich übrigens hier nochmal im Auftrag, ne? Wir wissen beide, woher der Auftrag kommt. Im Auftrag möchte ich mich einmal öffentlich darüber mokieren, dass es auch im Olympiastadion, sowie auch in vielen Auswärtsstadien, keine Weinschorle gibt. Was ist denn da los eigentlich? Hertha, was ist los? Wo bleibt die Weinschorle? Ich fordere hiermit für alle Herthaner, die kein Bier trinken wollen, Weinschorle.
Also die kann selber im Podcast kommen und sich selber beschweren, ja? Da musst du dich nicht für anstacheln. Also es gab aber eine annehmbare Bratwurst, anscheinend ist im Saarland Leona ganz groß, so dass es tatsächlich auch als Bratwurst da gibt. Ich bin dann nämlich irgendwann zum diesen Essenstand hin und fragte, naja, wat, ich hätte gern noch zwei Bier und was ist denn eure beste Bratwurst? Mhm. Und da war gerade irgendwie die Supervisorin oder sowas von denen und die sagte, oh, gucken Sie mal, wir haben hier extra Häppchen gemacht und also wirklich so eine Wurst hier braten, in Scheiben geschnitten, mit Holzspießen drinne, dass man probieren kann, ob die auch gut ist. Mhm. Was stimmt denn mit denen nicht? Ja, aber war lecker. Die Leona war echt lecker.
Das ist schön.
Als Bratwurst.
Lass uns mal gleich noch die An- und Abfahrtssituation noch mal komplett in Gänze festzurren, den Schnürsenkel noch mal zumachen, um die Deutsche Bahn. Liebe Grüße an alle Bahnbediensteten, die wir kennen, privat.
Die privat nur Auto fahren, möchte ich hinzufügen, ja.
Du bist ja, glaube ich, noch relativ gut weggekommen, weil du ja oder ihr seid ja anschließend noch nach Karlsruhe gefahren, richtig?
Nee, am nächsten Tag erst.
Okay,
wir sind nach Sabrige zurück und sind am nächsten Tag nach Karlsruhe.
Genau, seid aber dann doch, weil ihr nochmal Richtung, ist das von da, ist es ja südöstlich nach Karlsruhe. Na, eher südlich, ja. Weniger östlich, aber also knapp östlich. Na, egal.
Ja, doch, ja. Ja, passt schon.
Andere HerthanerInnen sind deutlich beschissener zurück nach Berlin gefahren. Und ey, sorry Bahn, aber was macht ihr da eigentlich? Ich lag ja schön schon in meinem Bettchen und schrecke irgendwann hoch aus dem Brausebrand um 3:45. Weil der
und dann
Zug,
10 Nachrichten hast.
Genau, weil der Zug eigentlich um 1.32 Uhr am Berliner Hauptbahnhof ankommen sollte. Der ICE schlussendlich, aber kurz vor Abfahrt die Zugbindung aufgehoben wurde, weil man angeblich 3 Minuten zu früh wäre am Ankunftsort. Es dann auf der ganzen Strecke aber unerwartete Baustellen und solche Späßchen gibt, dass man denn am Ende fast 2 Stunden zu spät ankommt. Dann frage ich mich wirklich, was die da eigentlich machen bei der Bahn.
Naja, nicht ihren einzigen Job erledigen, der da wäre, Menschen von A nach B zu sich selbst gegebenen Bedingungen innerhalb eines selbst erstellten Zeitplanes zu befördern.
Ja, aber man fühlt sich doch verarscht, ne? Das ist doch irgendwie, ja, da könnte man also jetzt wieder eine riesen Verschwörungstheorie, gerade mit so Geldflüssen und so aufmachen, ne? Aber der Zug, es gibt es endlich mal einen Zug, ne? Der dann auch noch 3 Minuten zu früh ankommen soll. Und dann heben sie die Zugbindung auf. Und das führt dann dazu, dass hinten raus wieder großes Kuddelmuddel ist. Es gibt dann irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Baustellen, die dann plötzlich unerwartet auftauchen, mitten in der Nacht. Ne? Wir reden ja hier von 1 Uhr, 2 Uhr nachts. Ne? Und dann kommt so ein Zug dann plötzlich deutlich zu spät an. Wen wollen die denn eigentlich verarschen? Jetzt mal ganz im Ernst. Das machen sie ja absichtlich. Ja,
du weißt doch, nein, das ist wie bei Pokémon. Eine wilde Baustelle ist erschienen.
Ja, genau.
Kampf, Flucht. Ja, Pokéball.
Ja, genau. Ich bin so froh, ich bin wirklich so froh. Also jedes Mal, wenn ich das von euch allen irgendwie immer höre, ich bin so froh, dass ich überall mich mit dem Auto hinfahren lasse.
Das wollte ich gerade sagen. Also es tut mir leid. Schönen Gruß an dieser Stelle an alle grünen Wähler. Verkehrswende, ja, wichtig und richtig. Aber nicht so, die Deutsche Bahn ist der Grund, warum ich mir ein Auto kaufen werde.
Ich denke auch, es ist ja unabhängig von irgendwelchen Parteien, ne? Aber die Verkehrswende wird nicht gelingen, wenn jedes Wochenende irgendwie 1 Million Fußballfans durch ganz Deutschland fahren und keiner irgendwo pünktlich ankommt und man wirklich unglaublich resilient sein muss, um überhaupt dieses ganze Erlebnis mitschneiden zu dürfen. Ne? Also das wird so nicht funktionieren. Aber gut.
Ja, vielleicht sollte man auch aufhören, das Verkehrsministerium an minderbegabte Männer mit gefälschten Doktortiteln die einer bayerischen Regionalpartei angehören zu geben.
Ja. David, wir müssen jetzt mal langsam zum Spiel kommen. Ne? Wir wollten ja eigentlich ein bisschen kürzer heute machen, weil wir sammeln schon wieder unglaublich viel. Die armen Leute vom Vorwärts nach Weit
Podcast,
was die da noch alles rausschneiden.
Okay. So. Können wir ganz kurz machen? Toni Leistner, vielen Dank, Ende.
Geiler Purzelbaum, olympisches Gold, auf jeden Fall. Ich denke, wir können damit sagen, danke. Nehmen wir mit, 3-0 gewonnen. In alter Klasse wieder. Mhm. Hertha, wie Phönix aus der Asche, plötzlich wieder zurück. Wir starten die nächste Serie, oder nicht?
Ja. Nein. ich sage das Gleiche, was ich gerade bei den Hannoveranern gesagt habe. Wir haben jetzt gewonnen. Wir werden das Pokalspiel gewinnen. Und wenn es den normalen Lauf der Dinge geht, werden wir dann am Wochenende gnadenlos untergehen. Wenn allerdings Toni Leistner alle drei Spiele macht und in allen drei Spielen wieder so eine Leistung zeigt wie in Elversberg, dann gewinnen wir alle drei Spiele. Dafür verlieren wir dann die nächsten 5 Wochen wieder. Aber diese drei gewinnen wir, wenn Toni Leistner wieder Top-Niveau ist.
Du hast die Rechnung aber ohne IM Kuchno. Es geht mir jetzt nicht darum, ne, das ist auf eine einzige Person. Das ist einfach nur der Spitzname. IM Kuchno nenne ich es mal. Ne?
IM Kuchno.
Wenn du die Rechnung wieder ohne den Wirt machst. Ne? Lass uns kurz durchgehen. Wir haben dieses Spiel.
Ach, Toni kriegt keiner klein.
Wir wollten in dieses Spiel gehen mit einer Viererkette aus Kabovnik, Marton Dardai, Linus Gechter und Seevolk. Davor dann natürlich Clemens, Seguin, Winkler, Cuisance, Rehse und Schuler. Wenn es aber schon wieder so ist, dass einer sich schon beim Aufwärmen verletzt, Marton Dardai, und der andere, Seevolk, sich dann nach 14 Minuten verletzt, dann frage ich mich wirklich, in welchem Zustand ist nicht nur die Fitness in diesem Verein, sondern auch dieses, man nannte es mal das Projekt Goldelse unter Carsten Schmidt, wo man mal ganz genau hingucken wollte, ob das alles noch.
Nein,
so.
Das ist ja nie angelaufen. Das wurde ja begraben.
Ja, ja, absolut richtig. Definitiv mit dem Ausscheiden von Carsten Schmidt war das auch weg. Aber es war ja eigentlich eine gute Idee. Warum hat man das denn nicht weitergemacht? Und offenbar, haben wir ja es häufig schon gesagt, gibt es ja Leute im Verein, die da seit Jahren irgendwie immer das Gleiche machen. Und das führt halt nicht zum Erfolg auf ihrer eigenen spezifischen Position. Ey, wie können sich denn zu Beginn des Spiels schon zwei Spieler verletzen? Erklär's mir, David.
Wie sich Marton verletzt hat, kann ich dir leider nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es leider gut war.
Es war Leistner gut.
Es war Leistner gut. toll, jetzt hast du mich raus. Seevolk, das habe ich leider nicht gesehen, weil das war ja erste Halbzeit rechts von uns. Das wurde durch die Bande und die Absperrung vom Block quasi verdeckt.
Ja.
Ich habe nur gesehen, er lief da links, also von mir aus gesehen, rechts raus.
Ja.
Hat noch versucht, diesen Ball zu kriegen und kam dann mal so gefühlt eine Minute nicht wieder. Da wusste ich schon, irgendwas ist passiert. Also genau was passiert ist, habe ich nicht gesehen. Aber deshalb kann ich da nur spekulieren.
Das Verrückte ist, dass aus dieser Situation, die eigentlich völlig harmlos war, jetzt schlussendlich heute erzählt wurde, dass es eine Knieverletzung daraus hervorgegangen ist. Ne? Also egal, ob mit oder ohne Gegnereinfluss. Aber es kann ja irgendwie nicht sein, dass der Muskelapparat bei so einem Spieler, der ja gerade über diese Muskulatur kommt, ne, hatten wir ja damals mit Jessica Nankamp auch schon so. Und Seevolk geht ja ungefähr in ähnliche Richtung. Ne, von der Muskulatur her. Es kann doch nicht sein, dass jemand nicht komplett durchgewärmt auf dem Peak auf dieses Feld läuft, sodass er dann beim geringsten Tackling dann irgendwie die Muskeln nicht in der Lage sind, das Gelenk zu stützen. Ey, was machen die da eigentlich? Da kriege ich langsam ein bisschen schlechte Laune, ehrlicherweise. Obwohl ich eigentlich heute also keine schlechte Laune habe.
Gerade bei dem, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ja. Ich habe nur quasi die Ansatzbewegung dazu gesehen. Das ist quasi, da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl bei dieser Bewegung. Ich gehe da tatsächlich eher von Sabine Bänderdehnung im Knie aus. Mhm. Aber
ja, hoffentlich, gesagt, ja.
Bei Marton gebe ich dir recht.
Ja.
Keine Ahnung, was sie da machen. Wirklich keine Ahnung. Aber bei dem speziellen Fall Seevolk glaube ich, dass er einfach überambitioniert mal wieder reingegangen ist und diesen Ball kriegen wollte, der eigentlich hat gar keinen Gewinn gebracht, dass er den geholt hat. und sich dann tatsächlich einfach das Band im Knie, das Innenband oder was weiß ich, überdehnt hat.
Ja. Naja, schlussendlich das ein Leid des anderen Glücks. Toni Leistner, hattest du ja schon gemeint, kam dann rein, wurde reingewechselt in die Startformation, hat genau das gespielt, was Toni Leistner eigentlich immer spielt. Ne? Athletisch geht so, dafür aber ein blitzsauberes Spiel mit ganz seiner Erfahrung. Ich hatte wirklich irgendwann nur ein einziges Sprintduell natürlich verloren, aber will ich ihm nicht anlasten. Ansonsten geiles Tor gemacht. Wie fandest du aber insgesamt das ganze Spiel gegen Elversberg? Wie hat es dir gefallen? Aus dem Block heraus.
Ich fand so wie die letzten drei Spiele auch, dass wir mindestens auf Augenhöhe waren. Ich weiß nicht, haben ja irgendwie ganz viele geschrieben, dass Elversberg besser gewesen wäre. Aus meiner Sicht nicht. Ja, wir waren also mindestens auf Augenhöhe und haben dann einfach mal die Tore gemacht.
Ja.
Was wir sonst nicht machen. Und das ist das, was ich auch die letzten Wochen immer gesagt habe. Wir sind mindestens genauso gut wie die andere Mannschaft. Hat man jetzt auch wieder gesehen. Elversberg, Zweiter waren die, glaube ich. Wir waren in jeder Situation mindestens genauso gut wie die.
Ja.
Und wir haben einfach mal die Tore gemacht. Und was ist? Wir haben gewonnen.
Ja. Kennen wir ja alle das Phänomen, ne? Wenn du im Block stehst und so weiter, sieht man natürlich irgendwie alles auch extrem durch eine blau-weiße Brille. Was völlig wertfrei, ne? Es ist ja okay. Aber so Elversberg hatte schon mehr vom Spiel, ne? Ob die jetzt so die klaren Torchancen hatten, das habe ich ehrlicherweise auch nicht gesehen. Aber es war schon so, dass sie wahrscheinlich, also die Spielanteile waren deutlich auf Seiten von Elversberg, aber das kennen wir ja mittlerweile. Das ist halt so dieses Leitl-Ding, dass wir uns halt irgendwie.
Ja, aber sie waren nicht besser.
Ja, genau, genau. Besser geht auch nicht um besser, geht nur um mehr Spielanteile. Ne? Bin ich komplett bei dir. Wir haben halt hinten wieder Beton angerührt und was ja wirklich ist, wenn du Toni Leistner hinten rein wechselst, dann kannst du dir ja ziemlich sicher sein, dass er natürlich jedes Sprintduell verliert. Wenn er aber möglichst tief stehen bleibt, kommt ja keiner an ihm vorbei. Das ist ja faktisch so. Ne? Der Spielaufbau nach vorne ist halt immer limitiert, grundsätzlich bei uns. Deshalb hatten wir relativ wenig Chancen. Aber was eben so ist, kennen wir ja auch schon. Die Chancen, die wir dann kreieren, nenne ich mal in Gänsefüßchen, also die dabei rumkommen, die musst du halt dann auch nutzen. Und das haben wir halt in diesem Spiel getan. Ne? Leitl hatte das irgendwie vor dem oder nach dem letzten Spiel jetzt auch nochmal gesagt, wir müssen diese Chancen nutzen. Und das haben sie halt getan. Wir sind ja relativ schnell 1 und dann auch 2-0 in Führung gegangen. Und dann war eigentlich der Drops doch schon fast gelutscht, oder nicht? So gefühlstechnisch, fand ich.
Ja, also ich, am Ende raus hat uns Tjaak noch so ein paar Mal einen Arsch gerettet. Aber du hattest nie das Gefühl, dass die jetzt das Spiel drehen.
Ja.
Also du hattest immer so das Gefühl, ja, wir schaffen das heute. Und dass Tjaak dann mal wieder irgendwelche Paraden rausgeholt hat, wo du denkst, ja, okay, Junge, mach doch einfach. Hat sich auch wieder einfach nur folgerichtig angehört oder angefühlt, mein Gott.
Ja.
Oder dass Toni da irgendwie gefühlt 50 Bälle rausgeköpft hat. Also vom Gefühl her war dieses Spiel nie in Gefahr.
Nee, aber das ist irgendwie, das zieht sich ja so ein bisschen durch die ganze Saison. Das ist halt unsere Spielweise irgendwie. Ne? Wir stehen hinten eigentlich sehr, sehr sicher. Also wir sind ja, glaube ich, auch mittlerweile haben wir die zweitwenigsten Gegentore in der ganzen Liga. Dass wir das überhaupt nochmal erreichen, hätte ich ja nie gedacht. Also ganz ehrlich, also Props vor allem an André Mijatovic, der da hinten ja wirklich Beton angerührt hat, ne? Mit all seiner Erfahrung als Coach. Wir kreieren halt, finde ich, vorne relativ wenig deutliche Torszenen. So, und die müssen wir halt machen. Aber das scheint Leitl auch irgendwie, er weiß das selber, er sagt das auch. Der hat das vor Monaten schon so gesagt. Wir müssen die Chancen nutzen, weil wir durch die Spielweise weniger Chancen kreieren als andere Mannschaften. Und wenn, weißt du, das ist immer so ein Ritt auf der Rasierklinge bei uns. Mit dieser Spielanlage, die wir haben, wenn du hinten sicher stehst, musst du halt vorne die Dinger machen. Oder eben nicht. Und das ist halt eben dieses Ding, so do or die mäßig. Also ich weiß nicht, ob mir das als grundsätzlich Spielsystem besonders gut gefällt, aber es funktioniert halt dann und wann ziemlich gut.
Dem habe ich tatsächlich nichts hinzuzufügen.
Ja.
Na ja, gut, wir wurden ja auch nach unserer spielerischen Identität gefragt. Und da habe ich ja auch gesagt, ja, in den Jugendmannschaften versucht man das 4-3-3, Ballbesitz, spielerisch überlegen und so. Was bei den Profis halt am besten funktioniert, ist hinten rum scheiße und dann vorne individuell besser sein.
Ja, absolut.
Ich möchte an dieser Stelle gerade mal erwähnen, der Vorwärts nach Weit Podcast, die Folge ist gerade schon raus.
Oha, so schnell, die sind aber richtig fix, ne? Auch mit dem Schneiden.
Ja,
und so. Wobei wir wieder so gut waren, man musste da gar nicht schneiden nehmen.
Ja, also angekündigt waren, wie gesagt, 30 Minuten, es wurden dann 60. Riverside macht das mit KI tatsächlich, von sich aus.
Ah, okay. Müssen wir vielleicht mal überlegen, da auch nochmal, aber egal.
Nein, das ist ja noch gut deutsche Handarbeit, also für dich.
Wie fandst du denn in dem Spiel jetzt so unsere plötzlich auftretende, wurde ja häufig gebasht, ne, unser Standardtrainer. Wie fandst du denn die ersten beiden Tore?
Das erste habe ich überhaupt nicht gesehen, weil da hatten wir alle die, nee, war das das erste? Warte, sag nochmal, wer hat das erste geschossen?
Das erste hat Clemens gemacht, war eine Ecke.
Ja, genau. Nee, das erste habe ich überhaupt nicht gesehen, weil da hatten wir gerade alle die Schals hoch. Da hatte ich natürlich genau einen Schal vor der Fresse. Ich habe nur gesehen, dass das Netz gewackelt hat und dass Clemens auf einmal aus meiner Sicht nach links abgedreht ist. Deshalb kann ich dazu tatsächlich nichts sagen.
Ja, also wenn man sich die ganzen Zeitlupen bei Sky anguckt, dann war es vermutlich ein Eigentor, aber drauf geschissen, die DFL hat einmal richtig gehandelt in all den Jahren, bei allen komischen Schiedsrichteransetzungen, bei allem, was sie sonst statistisch irgendwie gerade mit dem Nachscoring immer so treiben. Sie haben Clemens das Tor zugerechnet, sofort, also der Schiedsrichter. Die Spielleitung hat ihm das zugerechnet und die DFL hat das nicht kassiert. Fand ich sehr geil. hat uns alle, glaube ich, ziemlich gefreut, ne? Hat er sich absolut verdient, gerade weil er ja eigentlich im Moment auf einer relativ auf seiner ungeliebten Position neben Seguin spielen muss. Aber geiles Ding überhaupt, dass er vorne vor dem Torwart von Elversberg da den Dicken macht und dann seinen Gegenspieler, ich weiß gar nicht, wer das war bei Elversberg, aber den wirklich auch eigentlich hart in der Luft attackiert, um ihn überhaupt dazu zu zwingen, dieses Eigentor zu machen. War ein geiles Tor, auf jeden Fall.
Ja, du hattest, glaube ich, am Anfang gesagt, wir wären in der ersten Halbzeit hinter Tjark gewesen. Wir waren in der zweiten Halbzeit hinter Tjark.
Ja, absolut.
Genau, in der ersten Halbzeit waren wir ich weiß gar nicht, wie heißt der Elversberger.
Weiß ich auch nicht, ist auch egal.
Ich fand es ganz lustig, wir haben da geklatscht und er hat da Lieder gesungen und er kam dann zu uns und hat dann auch geklatscht. Also, ja. Hey. Das zweite Tor habe ich dann dementsprechend aus der Fernperspektive, weil ihr müsst euch vorstellen, wir waren wirklich, so 2 Meter über der Querlatte. Mhm. Es war wirklich flach. Also aus der Fernperspektive, wenn ich mich richtig erinnere, dann hat Rehse den auf Schuler gelegt und Schuler hat sich dann in der Mitte durchgesetzt, richtig?
Ja.
Sehr geil. Er hat da endlich mal ein Tor gemacht, was er auch hätte machen müssen, weil das habe ich gerade auch schon gesagt, Schuler ist so einer, der macht die, wenn er das Vertrauen hat und den Lauf hat und so, dann hat er, da macht er die 50-60-prozentigen, aber die 100-prozentigen lässt er mal liegen,
ja.
Jedes Mal. So, und das war jetzt, okay, es war keine 100-prozentige, aber das war schon eine, die musst du als Stürmer machen.
Absolut, das war halt vor allem sein sechstes Tor und alle 6 auswärts geschossen. Sehr geil fand ich aber, dass der Ball ja ursprünglich von Seguin kam. Ne? War ein langer Ball und Rehse holt
stimmt,
den dann.
Stimmt.
Rehse holt den dann und nimmt ihn dann mit dem Kopf mit. Ne? Das war schon ziemlich geil auch von Rehse gemacht, also von beiden, Seguin und Rehse, ziemlich geil. Und dann locker in die...
Rehse im vollen Tempo. Und
ja,
dann
genau. Und dann stand Schuler da. Ich hatte irgendwie mit Juri, ne, wir haben uns das angeguckt und dachten so, kriegt er den noch hin irgendwie, weil Schuler ein bisschen lange gebraucht hat so, aber er hat dann doch irgendwie mit seiner ganzen Klasse gewusst, wo der Innenverteidiger ist von der Entfernung her und hat ihn dann halt, auf die lange Ecke genagelt. Aber egal, 2-0, richtig geil gewesen. Was ich danach nicht so ganz verstanden habe, zweite Hälfte, ne? Das war jetzt auch beim letzten Spiel so. Ich verstehe irgendwie nicht so ganz. Und das ist das Einzige, was ich über dieses Spiel meckern kann. Und das muss ich vielleicht, wenn der Trainer das halt irgendwie innerhalb von einer Woche irgendwie nicht adressiert kriegt an die Jungs. Ich verstehe nicht, warum man nach dem 2-0, also ich verstehe das intellektuell, verstehe ich, warum man versucht, das 3-0 zu schießen. So, ne? Aber warum man dann wirklich wieder wie so eine Landesliga-Bezirksliga-Truppe versucht, irgendwie aufs 3-0 zu gehen und schon wieder komplett die Deckung zu entblößen. Weil dann hatte Elversberg tatsächlich wirklich nochmal ein paar gute Chancen. Gerade weil wir dann einfach viel zu hoch auch mit der Deckung standen. Und da war dann auch einmal dieses Ding, dass die Konterabsicherung nicht funktioniert hat, wo dann Eitschberger, der wieder ein geiles Spiel gemacht hat, möchte ich hier nochmal sagen. Ne? Eitschberger wieder geiles Spiel gemacht, kam ja dann für Seforik nach 14 Minuten.
Schönen Gruß an alle, die sagten, ach nee, der hat in dem Testspiel eine scheiß Halbzeit gehabt, der kann überhaupt nichts, den brauchen wir nicht, den am besten gleich wieder verkaufen.
So, und die einzige Aktion von Toni, wo er nicht so gut aussah, wie gesagt, ein bisschen langsam, Konterabsicherung, die hatte, glaube ich, weiß nicht mehr, ich glaube, das war tatsächlich dein Freund Croissant. Da sind wir wieder in so einen Konter gelaufen, nach einer Standardsituation und waren relativ schnell durch die Mitte wieder überspielt und der Ball ging halt an Toni vorbei und er keulte hinterher und irgendein Elversberger deutlich schneller und er wurde dann abgelaufen von Eitschberger. Ne? Also der hat quasi dann das potenzielle 1:2 abgewehrt. War eine geile Aktion von Eitschberger. Also der Mann hat seine absolute Daseinsberechtigung. Und nochmal, ey, ist ein Rechtsverteidiger, ist einer, der blutjung ist, wurde irgendwie 48 Mal ausgeliehen. Ey, lass den spielen, Mann.
Ja, und wenn Gechter jetzt sowieso in der Mitte wieder spielt, auch wenn er das auf rechts ziemlich gut gemacht hat, ja, lass ihn spielen. Ja. Und wenn Seevolk wieder da ist, setz ihn auf links, Karbovnik raus und dann ist gut.
Ja, oder wenn du überhaupt keine Verwendung dann irgendwie für Seevolk hast, den du natürlich eigentlich als dritten Kapitän, der er ja ist, und aufgrund seiner Kampfmentalität, die er da ja raufwirft, dann, ey, du hast das, ich habe dich damals dafür ausgelacht, aber wir sind mittlerweile, wir haben mit Paul Seguin jetzt ein Sechser, der weiß, was er da tut, der im Moment sehr defensiv spielt, ne? Weil er immer einen meistens unerfahren, also gerade seit Kenny Eichhorn weg ist, hat Seguin immer unerfahrene oder uralte oder schlechte Sechser neben sich. Wenn du aber Seevolk dahin stellst, wenn du aber das einfach mal mit Seevolk versuchst auf der Sechs, der ist ein absoluter, der ist ein Balltorpedo. Den kannst du doch als den defensiven Sechser dahinstellen, dann könnte sich vielleicht Paul Seguin noch ein bisschen offensiver dann irgendwie gerieren. Weißt du, was ich meine? Warum soll man das nicht mal ausprobieren?
Ja, natürlich. Weißt du, was ich meine? Von mir hast du
ja, deine Idee. Absolut. Sorry, ich wollte mir nicht die Schulterklappen anhören.
Also, du brauchst ja neben Seguin keinen spielstarken Ballverteiler mit großartigen Ideen mehr. Du brauchst einen, der, das hatten wir immer wieder, sobald da irgendwie ein einfacher Doppelpass kommt und du da zwei Sechser hast, die beide nicht defensiv denken.
Ja.
Sind die sofort ausgehebelt und einer von den Innenverteidigern muss nach vorne rücken.
Ja.
Oh, auf einmal fehlt da irgendwer.
Genau.
Torchance für Gegner, meistens Tor.
Genau.
Stellt doch einfach den Seevolk dahin, der einfach nur Zerstörer machen soll, genau. Fertig.
Genau, wie so ein U-Boot irgendwie vor dem 16er irgendwie und dann plötzlich taucht er auf und hamstert den Ball weg beim gegnerischen Angriff.
Und alles, der saugt einfach alles auf, was da langkommt und dann kann Seguin nach vorne verteilen, alle sind glücklich.
Ganz genau.
Also was soll denn das?
Ganz genau. Einfach mal ausprobieren. Warum denn nicht? Ich weiß, es gibt wieder Leute irgendwie, lieben Gruß Andreas, die das sehr waghalsig, aber warum denn nicht? Ich meine, wir reden hier immer noch von zweiter Liga. Stell die Mannschaft nach ihren Möglichkeiten auf.
In der Vorbereitung haben wir es gemacht. Das hat sehr gut funktioniert.
Ja.
Auf mich hört ja keiner.
Absolut. So, kommen wir zum schönsten Moment des Spiels, das 3:0. David, ich lasse dir jetzt den freien Raum. Ich habe mein übliches wöchentliches Leistner-Bashing auf ein absolutes Minimum heruntergefahren.
Das hier ist ein Leistner-Hate-Free-Podcast, ja?
Eben, und jetzt darfst du.
Soll ich die Kurve zitieren während und nach dem Spiel?
Nein, ich möchte, dass du vor 48 Jahren anfängst, als Toni Leistner diesen Planeten betreten hat.
Der ist so alt wie ich, du Arsch.
Nein, fang an, komm.
Ich zitiere mal die Kurve. Toni. Seguin mit Freistoß in den Strafraum, von rechts, in den Strafraum von Elversberg, ganz großes Kuddelmuddel. Irgendwie landet der Ball bei Toni. Der zieht einfach ab, hämmert das Ding unter die Latte, schießt sein erstes Tor für Hertha und hat damit alle Zweifler für den Rest seines Lebens Maulkorb verpasst.
Okay.
Es war, also nachdem er diesen Halbdreh-Seitfallzieher gegen, ach, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, ja, leider an die Latte gesetzt hatte, das war sein verdientes erstes und verdammt schönes Tor.
Geil fand ich vor allem auch den Jubel, ne, den er danach gemacht hat. Der war auch eine 12 von 10. Der Purzelbaum mit dem Pistolero, wo er wirklich deutlich geiler agiert oder geactet hat als der Pistolero. Wie hieß der Pole noch, den wir hatten, der auch nichts getroffen hat?
Piontek.
Danke.
Krzysztof Piątek.
Da muss ich sogar sagen, dass tatsächlich auch das, was Toni Leistner gemacht hat, ne, dieses Angedeute von Waffengewalt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Es war echt richtig schön niedlich. Aus diesem Purzelbaum mal raus. Es war so ein bisschen Bundesjugendspiele-mäßig, wie ich damals irgendwie. War das Bundesjugendspiel? Ist egal. Auf jeden Fall musste ich irgendwann auf Note musste ich mal Bodentouren machen. Habe einen Purzelbaum gemacht und habe mich dann theatralisch wieder, bin dann in so einem, aus dem Purzelbaum heraus hochgesprungen und habe dann die Arme von mir gestreckt wie so eine prima Ballerina und habe dann einfach auf die Gnadenvier gehofft. So sah das ungefähr aus, aber hat mich absolut abgeholt. Richtig geil, Toni. Monsterjubel, 12 von 10, wie gesagt. Und das 3-0, super wichtig, weil nochmal, nach dem 2-0 war Elversberg echt ein bisschen am Drücker. Und Toni hat einfach auf den Kochtopf, hat er einfach einen Deckel drauf gemacht. Ne? War richtig geil. So, weißt du, wie wenn das Fondue an Weihnachten plötzlich Feuer fängt und du schnell einer auf den Onkel Toni wartest, der beherzt zugreift und mit dem Topf raus in Schnee rennt.
Jetzt zieh Gott Toni nicht auf irgendein profanes Niveau herab, ja?
Okay, alles klar.
Und das letzte Mal, als ich einen Purzelbaum gemacht habe, habe ich mir das Brustbein angebrochen. Also
ja, stark.
Athletik war schon immer meine Stärke.
Ja. Wie fandst du nach dem 3-0 wurde irgendwann auch nochmal unser neuer Jugo, Josep Brekalo, eingewechselt?
Ist mir nicht aufgefallen.
Es ist niemandem aufgefallen, glaube ich. Es ist einfach nur noch eine Stilblüte des Spielberichts, glaube ich, gewesen. Da kam.
Ja.
Ich hatte noch. Also
ich habe mich noch gefreut, oder wir haben uns gefreut, dass allerdings vor dem Tor irgendwie 5 Minuten vorher Dutschak und Gröning reinkamen.
Ja.
Weil Gröning und Dutschak, aber dass dann irgendwann, ich glaube, keine Ahnung, 82. Brekalo und Cesar reinkamen.
Hat man nicht mehr
gesehen. Ne? Ja. Irgendwann habe ich mich gefragt, wer ist denn der Kleine da und was macht Cesar da überhaupt?
Ey, das habe ich halt auch, ne? Du weißt ja, ich habe ja vorher irgendwie dann so die Daten von dem rausgesucht, ne? Ey, dass der so klein ist, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist schon wieder beeindruckend. Naja. Warum hat ein.
Wahrscheinlich ist er mal wieder genauso groß wie ich und du betreibst hier nur wieder kleinen Bäschen.
Nein. Warum hat er eigentlich die Rückennummer 7? Wer hatte vorher? Ich kann mich noch an Alexander Esswein mit der Nummer 7 erinnern. Aber
Der ist als 80. Angeblich.
Ja, aber kannst du mal sehen, dass wir mittlerweile solche Hünen haben, dass wir denn mit 1,80, wir haben ja jahrelang davon gesprochen, ne, dass mindestens muss ja 1,82 eher 1,83 sein in der Liga oder 1,84, ist ja Durchschnitt, ist 1,84, da musst du schon rankommen. Kannst du mal sehen, wie mittlerweile dann doch die Mannschaft so zusammengestellt ist, dass wir endlich ein paar größere Spieler haben, dass Brekalo mit 1,80 einer der Zwerge ist.
Du willst mir erzählen, du kannst dich nicht an die letzten, also zumindest 2 Spieler erinnern, die Nummer 7 getragen haben.
Es mag auch an meiner extrem hohen Dioptrienzahl liegen, aber sag mir kurz, wer es ist.
Ich befürchte, wir müssen deinen Mitgliedsausweis einziehen.
Oh Gott, so schlimm. Ja. Ich hatte während des Spiels hatte ich irgendwann, weiß man, ist ja dann irgendwann so kackfrech, so im Eifer des Gefechts und weil man auf der Siegerstraße ist. Irgendwer fragte dann so, wer hatte denn vorher eigentlich die 7? Und dann habe ich einfach so behauptet, Bilal Hüseyin.
Seid ihr alle? Nein, der hatte die 8.
Also, wer hatte? Komm, spann uns nicht weiter auf die Folter, sag.
Also, Florian, wenn du das hier hörst.
Niederlechner? Der Goat-Lechner?
Ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen.
Um Gottes Willen.
Also er wird aus dem Verein ausgestoßen, ihm wird die bayerische Staatsbürgerschaft aberkannt. Am besten stellen wir ihn an die Wand.
Das ist der absolute Down-Moment in diesem Podcast. Ich kann mich nicht bei der gesammelten Hörerschaft nur entschuldigen, aber vor allem beim absoluten, beim Goat-Lechner. Es ist unglaublich. Vielleicht sollte ich öfter einfach während der Spiele immer wieder ein Wasser dazwischen schieben.
Weißt du auch, wer vor dem Goat-Lechner die Nummer 7 getragen hat?
Ich bin den Tränen nahe. Wenn du mich jetzt komplett zerstören willst, dann sag's. Ansonsten nimm es mit dir ins Grab.
Nein, möchte ich. Dein Sportsfreund, der auch bei deinem Lieblingsrautenverein gespielt hat. Ja? Ja?
Nein, ich möchte das nicht sagen. Das ist eine absolute Grenzerfahrung. Ich kann das nicht, David. Das ist zu viel für
mich. Also, der ist hat erst bei Werder Bremen gespielt, dann bei den Dosen in Leipzig.
Ja, ich möchte dann bei uns. Die Initialen sind D und S, ich möchte das aber nicht mehr sagen. Ich kann das nicht mehr.
Gut, Also Davy, es tut mir auch leid.
Aber da merkst du, wie emotional belastet die Rückennummer 7 für mich ist. Merkst du das eigentlich, David?
Davor war es der australische Messi, Matthew Lecky. Davor der polnische Wichniarek. Wichniarek war auch Pole, ist egal. Piontek, davor war es Eduard Löwen. Davor Alex Esswein. Davor Hachimil Hossegai. Davor Daniel Beichler, dann Mike Franz, wieder Daniel Beichler, Cicero, ja. Mineiro, ja. Yildiray ja. Baştürk, ja. Alex Alves hat die getragen und irgendwann in den Urzeiten Wolfgang Sittger.
Ach Gott. Ja, und jetzt trägt sie Josep Brekalo. Dann kann ich einfach nur hoffen, dass er sie mit Stolz trägt. Florian, ja, Goat-Lechner, Niederlechner, ich möchte mich aufrichtig bei dir entschuldigen, dass ich das in meinem Brausebrand nicht auf dem Schirm hatte.
Ich meine, Kevin Cesar trägt jetzt auch die 8.
Wir müssen abbrechen.
Von Hussein übernommen. Weißt du wenigstens, wer alles die 8 getragen hat?
Ich möchte hier überhaupt nichts mehr prognostizieren, was ich nicht bei klarem Bewusstsein gesehen habe.
Hussein, Serdar, Guendouzi, Kalou und vor allem davor 4 große Namen, nämlich Dardai, Gore, Wosch und Ramelow.
So, Angriff ist die beste Verteidigung. Jetzt machst du ChatGPT mal wieder zu und jetzt sprechen wir mal über die PK nach dem Spiel. So, 3-0 Sieg, richtig geil abgefiedelt, die Jungs aus Elberszwerg. PK Vincent Wagner schimpft über den Schiri. Hast du gesehen, gelesen, gehört?
Auf gar keinen Fall.
Der war sich nicht zu doof, nach dem Spiel es vor allem daran festzumachen, dass der Schiedsrichter komplett neben der Kappe war, dass der auch sowieso überhaupt keine Erfahrung hätte und dass er beim letzten Mal schon so kacke war in Elversberg, als er die gepfiffen hat und dass sie ja eigentlich irgendwie schon bei der DFL die Bitte hinterlegt hätten, dass der uns doch nicht mehr pfeifen möge, bla 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 bla. Und dann sitze ich da so und denke mir, wovon redet der Mann? Wo hat der die denn verpfiffen?
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja. Der hat gepfiffen, aber immer nur, wenn wir, ihr könnt die Anführungszeichen jetzt nicht sehen, denkt sie euch, fühlt sie, gefoult haben.
Ja.
Wenn einer von uns irgendwie sich vor Schmerzen windend am Boden lag, war ihm das scheißegal. Also gefühlsmäßig, ich weiß es jetzt nicht, ich behaupte das jetzt einfach mal, gab es nicht eine Karte für Elversberg, für uns dann irgendwie 5 oder so. Also,
Vor allem gab es diese Szene. Mikkelsen wurde ja relativ früh schon mit Gelb verwarnt, der Linksverteidiger von denen. Und dann gab es eine Szene, wo der dann Cuisance gestempelt hat. Stempeln ist normalerweise immer gelb. Es wäre gelb-rot gewesen in der Szene. Dann gab es aber irgendwie, kennst du ja auch, die Spieler, die selber schlechtes Gewissen haben, rennen schnell weg irgendwie, laufen dann nach hinten irgendwie, es wurde Freistoß gepfiffen, verstecken sich dann irgendwo hinter der Mauer, bla 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 bla. Und plötzlich hat dann irgendein anderer, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Elversberger hieß, den hatte der Schiedsrichter dann ausgemacht und dann hat er den ganz doll ermahnt. Also wenn man mal davon absieht, dass das Ding gelb gewesen wäre für Mikkelsen, und damit die zweite und die dann mit 10 weitergespielt hätten. Es ist natürlich auch absolut schlecht vom Schiri, dass er nicht den richtigen Spieler überhaupt verwarnt. Ne? Das ist schon schlecht gewesen. Aber sich dann als Spieler, sich dann als Trainer der Elversberger Mannschaft dahinzustellen und dann vor allem das am Schiri festmachen zu wollen, ist doch komplett lächerlich.
Ja, also es war ein sehr, kein guter Schiedsrichter. Grüße gehen raus an Tipico. Aber deswegen haben die nicht verloren. Die haben verloren, weil wir individuell besser sind und einfach mal unsere Torchancen verwandelt haben. Und die nicht.
Genau.
Beziehungsweise, weil wir einen Leistner und einen Ernst hinten drin hatten, die alles rausgekratzt haben, was ging.
Er hat es halt an einer Situation irgendwie, wo Gechter irgendwie, weißt du, wo unsere Abwehr mal wieder quasi mit dem langen Ball durch die Mitte überspielt war und Gechter dann zum Bodycheck abgegangen ist gegen, weiß nicht, wie hieß der Stürmer von denen, Mokwa. Und den einfach halt so wirklich so, so Cider-mäßig von den Red Wings einfach so weggetackelt hat. Natürlich ist das ein Foul, auf jeden Fall. So und möglicherweise, ne, weil Toni halt eben der Spieler auf gleicher Höhe noch war und der hätte das Sprintduell erstmal gewinnen müssen. So, natürlich hätte man sagen können, ja, vielleicht ist das dunkelgelb und so weiter. Ne? Aber es an einer Aktion irgendwie auszumachen, wenn es eine deutlich extremere Situation auf der anderen Seite vorher gab, wo die zu mit unfassbar viel Glück einfach mit 11 weiterspielen durften, dann muss ich mich als Trainer da nicht hinstellen und irgendwie den Schuldigen da suchen. Dann kram erstmal vor deinem eigenen Vorgarten und guck dir mal an, ob die Idee, die du gegen uns hattest, ich meine, jeder weiß, wie man gegen Hertha spielen muss, ne? Gegen den Leitl-Fußball, ob das so richtig ist, was du da irgendwie aufgestellt hast. Ich würde sagen, Vincent Wagner, nee, war irgendwie Kacke von dir.
Nein, es lag nur am Schiedsrichter, die wurden betrogen.
Genau. Ja, ja, genau.
Die waren viel besser als wir, können ja alle nix. Philipp Raimund holt Gold auf der Normalschanze. Verdammt, ich hätte morgen umsonst fahren können, hätte ich nicht schon längst ein Ticket gekauft. Ja, also es ist einfach, das ist so wie Mourinho quasi. Es ist der saarländische Mourinho, der sich auch immer hingestellt hat. Wir wurden betrogen, uns wurde der Sieg genommen, die Schiedsrichter werden alle bezahlt. Nee. Wenn ihr kein Fußball spielen könnt, lasst es einfach sein. Boah, was ist denn hier? Entschuldigung, das sind komische Geräusche, die aus meinem Telefon kommen, was eigentlich lautlos ist.
Naja, um es nochmal zusammenzufassen, es war halt wieder dieser typische Ritt auf der Rasierklinge. Hertha stellt sich im Grunde genommen hinten rein und versucht dann überfallsartig vorne die Dinger zu machen. Es hat halt diese Woche mal wieder funktioniert. Individuelle Klasse, irgendwie der ein oder andere billige Doppelpass hat funktioniert. Wir haben auf jeden Fall am Ende 3-0 gewonnen. Geil, den Sieg nehmen wir mit, definitiv. Und jetzt kommt's. Sagen wir seit Wochen schon, die da oben nehmen sich alle ständig gegenseitig die Punkte weg. Die Ergebnisse waren schon wieder so, dass wir jetzt wirklich schon wieder Tuchfühlung haben. Das ist ja völlig crazy eigentlich, dass wir jetzt im Grunde genommen 6 Punkte, wenn du so willst, hinter den Aufstiegsplätzen sind. Hinter Schalke 6 Punkte und 7 auf Darmstadt. Unglaublich.
Ja.
Und wir spielen jetzt noch gegen...
Dass Gelsenkirchen in letzter Zeit sehr schlecht ist.
Das ist mir persönlich ziemlich wurscht. Sollen sie so weitermachen, ne?
Ja, natürlich. Sollen sie weitermachen. Ja. Wobei Darmstadt jetzt gerade zur Höchstform, also die haben ja auch Lautern auseinandergenommen, wie sonst was. Oder wie nichts Gutes, sagen wir mal so. Also wenn wir jetzt am Wochenende, wie wir es tun werden, gegen Hannover gewinnen, weil 2-2 ist nicht mein Tipp. Ich habe das nur gesagt, weil ich nett sein wollte.
Ich hatte 3-0 gesagt.
Für uns,
genau.
Muss man dazu sagen.
Mhm.
Und wir haben jetzt einfach noch so ein paar Spielchen. Wenn wir so weitermachen, wie wir gegen Elversberg gespielt haben, dann sind wir demnächst Erster, weil dann wir haben jetzt noch Paderborn. Also wie gesagt, Hannover haben wir. Paderborn, das sind also 2 direkte Konkurrenten. Gewinnen wir die beide und spielen die anderen weiter so, wie sie bisher spielen, sind wir ganz oben auf einem Aufstiegsplatz. Und dann kommen so Spaßvögel wie Nürnberg, Münster, Bochum, Düsseldorf,
Genau. Also wir haben es immer noch, wie all die letzten Wochen, in der eigenen Hand. Und du hast das irgendwie vor 2 Wochen auch schon mal gesagt irgendwie. Wenn wir so weiterspielen wie bei diesen Spielen, die wir nicht gezogen haben, ne, dann steigen wir natürlich nicht auf. Wenn wir aber so weiterspielen und die Chancen vorne knipsen, ne, wie jetzt in Elversberg, dann wird uns überhaupt keiner aufhalten können.
Ja, so ist es.
Ja.
Also guck dir Gelsenkirchen an, die haben Wochen, die spielen seit Anfang an scheiße.
Ja.
Die haben nur immer so hinten den Laden dicht gehalten, haben vorne irgendwie ein glückliches Tor gemacht mit einem Angriff und das war's. Das funktioniert jetzt in der Rückrunde anscheinend nicht mehr. Jetzt haben sie erst verloren, in 2-2 gegen Scheiß Dynamo. Hey. Und jetzt werden die auch nicht großartig weiterpunkten, weil das System ist offensichtlich geknackt.
Ja.
Auch wenn sie jetzt Dzeko haben.
Oder? Absolut richtig.
Hör ich mich da.
Ja, haben sie. Aber der ist ja auch schon 48.000 Jahre alt.
Also ich kann spaßeshalber mal gucken, gegen wen die jetzt noch alle spielen. Aber
brauchst du gar nicht. Die verlieren weiter. Alles gut.
Ja, A, interessiert es mich nicht. Und B, gehe ich davon aus, dass die weiter scheiße spielen.
Eben. So, am Ende des Spiels waren wir bei einem X-Goals-Wert von 1,89 zu 1,58. Und wenn Hertha über 1,2 kommt beim X-Goals-Wert, dann gewinnen wir die Spiele. Dann ist es statistisch so, dass wir die Dinger knipsen. Dann mehr brauchen wir gar nicht. Dann ist es vollkommen egal, ob der Gegner mehr X-Goals hat oder nicht. Wenn der kurz vor 2 ist, drauf geschissen. Das ist vollkommen egal. Was sie wirklich geschafft haben, nochmal, bei uns, haben wir auch bei den Kollegen gerade gesagt. Leitl und Mijatovic haben die Defensive wirklich festgezurrt. Gott sei Dank, wir spielen endlich wieder vernünftigen, defensiv ausgerichteten Fußball. Und jetzt ist das Nächste, dass man versucht, eben vorne die Dinger rauszuspielen, die Chancen rauszukreieren, eben über eine Zweidimensionalität, dass wir nicht mehr irgendwie nur versuchen, über die Mitte, sondern eben jetzt auch über die Außen zu kommen. Was ja du sagtest das da auch, über den Transfer von Brekalo, endlich wissen sie, was man da vielleicht nochmal in den Kader hieven muss. Ey, warum nicht? Vielleicht schaffen wir diese Weiterentwicklung. Vielleicht geht noch was nach oben. Warum denn nicht? Auf dem Papier sind wir sowieso die beste Mannschaft.
Die beste Mannschaft sind wir. Da bin ich immer noch von überzeugt. Bis auf vielleicht den Sturm. Obwohl wir da Kovnatski haben, der auch auf dem Papier eigentlich der beste Stürmer der zweiten Liga sein müsste.
Ja.
Wir haben aber, geht bitte zu den Kollegen, hört euch das an, vorwärts nach weit. Wir haben da viel über Leitl geredet, ob man mit Leitl Fußball aufsteigen kann. Das ist jetzt tatsächlich eher so, dass, wie ich da auch so sagte, es ist ja ganz klar kommuniziert, um die Defensive kümmert sich Mijatovic, um die Offensive Leitl.
Genau.
Wir werden sehen. David, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir uns erstmal wieder verabschieden müssen, ne? Weil wir... Nein, eine Geschichte muss ich noch erzählen.
Ja.
Wir sind dann zurückgefahren aus Karlsruhe, die leider nur unentschieden gespielt haben gegen Düsseldorf, warum auch immer. Und dann sind wir zurückgefahren und haben uns erstmal ins... Weil war relativ voll und das Erste, was frei war, war Familienabteil. Und weil keiner zusteigen wollte, haben wir uns ein bisschen ausgebreitet. In Frankfurt stieg dann, ganz kurz, eine sehr unfreundliche Dame mit ihrem Kind dazu, hat mich dann angeschnauzt, warum denn die Tasche da stehen würde, während ich vor dieser Tasche stand und sie in der Hand hatte, um sie nach oben zu packen, damit sie Platz hat. Die Dame hat sich dann auch im weiteren Verlauf beschwert, dass ich nicht freundlich zu ihr wäre. Und hat dann irgendwie unsere Gespräche belauscht, um dann die Dinge, die wir gesagt haben, auf sich selbst und ihr Kind zu beziehen, obwohl das mit ihr überhaupt nichts zu tun hatte. Also schönen Gruß, du blöde Schnepfe. und dann ist in Frankfurt allerdings auch der deutsche Hallenhockeymeister der Herren zugestiegen. Und zwar der Uhlenhorster Hockey Club, die wir alle für erstmal für West Ham-Fans gehalten haben, weil die haben original denselben Farbton.
Geil.
Das Blau und das Rot, original dieselben Farbtöne. Mit dem original selben Template wie West Ham.
Hart. Das ist hart.
Und die sind schon mit einem fast leeren Kasten, was war es, Heineken eingestiegen. Dementsprechend war der Pegel. Und wenn noch einer mal ankommt mit, nee, sind nur die Fußballfans, die so assi sind? Nein.
Es sind alle.
Nein. Das waren die Spieler, ja, mit ihren Mädels dazu und ich weiß nicht was. Die waren hochgradig assi. Haben da Party gemacht, haben die Leute nicht durchgelassen, haben sich, wenn man trotzdem noch durch wollte, um aufs Klo zu gehen oder so, haben sich auch noch beschwert, was denn das soll, obwohl sie zu beiden Seiten vom Gang gestanden haben. Die Toiletten haben natürlich am Ende geschwommen und da gingen auch Glasflaschen zu Bruch und altmögliche und ganz kreativ waren sie bei ihren Liedern, weil die Melodien kamen mir überhaupt nicht bekannt vor. Die habe ich in einem Fußballstadion. Also wirklich
noch
alle
nie Melodien gehört,
davon habe ich noch nie gehört. Ja. Noch nie. Also schönen Gruß nach Uhlenhorst. Ihr seid auch...
So, David. Wir müssen jetzt Schluss machen. Wir fahren nämlich gleich Richtung Pokal los. Ne? Wir sind morgen beide im Stadion. Werden, was Leitl heute auf der PK gefordert hat, wir sollen die Hütte richtig zum Brennen bringen. Ich denke, wir beide sind jetzt schon angezündet. Wir werden das auf jeden Fall machen. Den Rest Alkohol morgen nochmal richtig schön nochmal einen draufpacken und dann geht das richtig runter morgen.
So sieht's aus.
Und dann hört ihr uns morgen quasi nach dem Pokalspiel, egal wie das ausgeht. Mit Gang, mit Gewang, sage ich nur.
Es gibt nur einen möglichen Ausgang. Alles andere ist von Tipico gekauft.
Und so sieht das aus. Kommt erstmal gut durch die Nacht. Passt auf euch auf. Grüßt mir die Außerirdischen und wir sehen uns morgen in der Ostkurve. HOE.
Genau, und hört Folge 401 von Vorwärts nach Weit mit euren Lieblingspodcastern. HOE.
Na, wie fühlst du dich heute?
Ich hoffe, du nimmst schon auf.
Ich nehme schon auf.
Natürlich nimmt er schon auf. Ich liege hier, trinke kalten Kaffee und überlege, nehme ich eine Ibuprofen oder 10 oder einfach aus dem Hotelfenster. Und wie geht's dir so?
Ich bin komplett durchgepartied. Wir waren, also erstmal hallo da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr hört es ja schon, wir sind schwer angeschlagen nach diesem unfassbaren Pokalkrimi, nach diesem monströsen Fight unserer Jungs. Wir waren beide in der Absolut, wir waren beide in der Ostkurve. Deshalb wird das hier heute nur ganz, ganz kurz. Aber wir haben euch ja versprochen, dass wir euch in die Emotionen noch schnell mit reinnehmen. Ich habe natürlich sehr, sehr lange gebraucht, bis wir wieder zu Hause waren. Wir waren kurz nach 4 erst wieder zu Hause. Ich lag um, weiß nicht, 4:30 im Bett. Gott sei Dank habe ich heute Urlaub genommen.
Über 3,5 Stunden gebraucht, ne?
Ja, klar. Aber du fährst ja durch die ostdeutsche Einöde, fährst du ja wirklich auch in so eine tiefschwarze Nacht hinein. Da ist ja auch nichts mehr beleuchtet. Und Juri hat das aber ganz fantastisch gemacht. Also Juri, wenn du das hörst, vielen, vielen tausend Dank, dass du das übernommen hast. Ich war so müde, da ging gar nichts mehr. Sehr, sehr geil von dir.
Ich möchte nur betonen, Basti hätte nochmal 100 km draufgelegt. Egal wie schnell er gefahren ist, Basti hätte nochmal 100 km draufgelegt.
Vermutlich ja.
Egal wie dunkel das ist.
So, aber was sagst du zum Spiel? Oder sag mal erst die Stimmung. Ich finde, die Stimmung gestern war genau das, was Trainer Leitl eingefordert hatte. Das Stadion war angezündet, es hat komplett gebrannt.
Ja, also zumindest die Teile vom Stadion, die besetzt waren. Das waren ja nur 56.000, 57.000.
Ja.
Also weit von ausverkauft, aber die da waren, die
sind richtig abgegangen. Genau, die sind richtig abgegangen. Es war wirklich eine beeindruckende Kulisse. Man hat sein eigenes Wort nicht mehr verstanden. Wir haben echt alles gegeben. Alle, die da waren, haben mitgemacht. War richtig, richtig cool. Das Spiel, um es mal kurz zusammenzufassen. Ey, ich hab wirklich nicht damit gerechnet, dass wir so einen grandiosen Fight abliefern. Aber wir waren Freiburg, dem Bundesligisten, der ja in 3 Wettbewerben aktuell noch drin ist. Wir waren denen ja in nichts unterlegen. Ne? Wir sind ja voll mitgegangen und wir hätten das Spiel doch ehrlicherweise auch wirklich gewinnen können, oder nicht?
Hätten wir auch getan, wenn sie nicht hier den, wie heißt der, Suzuki gehabt hätten.
Das stimmt, der war wahrscheinlich der
Unterschied. Die anderen können alle nichts.
Ja.
Auch Scherhand nicht und Grifo nicht und die können alle nichts.
Scherhand hat sich ja gleich darin gefallen, gleich so eine fast 100%ige gleich am Anfang zu versieben. Ne? Der weltbeste Keeper, der auf diesem Planeten jemals auch nur eine Brieftaube festgehalten hat, Tjaak Ernst, einfach so in so einer Eishockey-Torwart, in so einer Goalie-Manier hat er das Ding da rausgeholt, fand ich richtig geil.
Ja, so muss das sein.
So muss das sein. Schlussendlich haben wir nicht mal wegen unserer, ich glaube, wir hatten 2 oder 3, es war schwer zu sehen, ich habe auch noch gar nicht die Highlights gesehen, aber wir hatten 2 oder 3 so Patzer irgendwie drin, ne, wo es dann irgendwie echt brandgefährlich wurde. Und leider ist daraus auch der Gegentreffer gefallen, als Freiburg 1-0 in der Verlängerung in den Führung gegangen ist. Aber selbst die waren ja nicht der Ausschlag dafür, dass wir nicht in die nächste Runde eingezogen sind, sondern es war einfach am Ende wirklich ganz klassisch Hertha-Pech. Ja, genau. Und Hertha-Pech, würde ich sagen. Also zum Schiedsrichter kommen wir gleich noch, aber ey, nochmal, wir haben so ein geiles Spiel abgeliefert und am Ende ist es einfach Elfmeterschießen. Da kannst du dann halt eben gewinnen oder du verlierst dann eben. Also so einfach ist es dann. Und ich muss schon sagen, dass wenn ich da so Kommentare jetzt lese, ne, die dann da irgendwie sagen so, ey, Clemens und so, der ich piepse es mal aus, ne, der soll sich mal irgendwie gehackt legen, wie kann der in so einer Situation uns den Sieg kosten, ey, drauf geschissen. Auch der Junge, die haben alle, auch Cuisance, der da verschossen hat, drauf geschissen, die haben alle so ein geiles Spiel gemacht. Ich finde, wir können absolut stolz auf die Mannschaft sein. Endlich mal wieder eine richtig geile Truppe. Man hat wirklich gesehen, was da eigentlich möglich ist mit denen. Wenn die alle zusammenhelfen, wenn die alle zusammen ackern, rennen, grätschen, beißen, dann geht da richtig was. Richtig geil. Sensationelles Tor von Reese. Oben in den Winkel eingeschweißt. Also richtig krass. Wie fandst du den?
Ich habe eine andere Meinung als du.
Okay.
Den habe ich aber, glaube ich, auch gestern im Stadion eventuell schon kundgetan.
Einer von uns allen muss ja der miese Mömpel sein. Lass sie raus, David. Hier ist genau der richtige Ort.
Wenn du genauso gut bist wie der verfickte 7. der verfickten 1. Bundesliga, hast du verfickt nochmal zu gewinnen. Und das fing für mich hinten an. Karbovnik, ja, hat nach vorne gut gespielt, aber anstatt einfach mal drauf zu hämmern, nein, wir drehen hier nochmal ab, wir drehen da nochmal ab. Das hat mich schon angekotzt. Dann davor Reese. Ja, okay, offensiv war es mal wieder gut, aber dann köpft er den Ball irgendwie zum Gegner, bleibt stehen und gafft dem hinterher. Das hat er irgendwie 3-mal gemacht, mindestens. Was auch im letzten Spiel schon hat, der läuft nicht mit nach hinten, der bleibt einfach stehen. Da hatten wir so eine Situation, da konnte, wahrscheinlich war es wieder Suzuki, einmal quer durch unseren ganzen Strafraum latschen, weil die Jungs waren gerade unsortiert und Reese ist einfach nicht mitgelaufen. Da musste irgendwie Paul Pinguin oder was auch immer von Jans vorne hinterher rennen, damit überhaupt einer da ist, weil Reese einfach nicht mitgelaufen ist. Und mit, von Croissant will ich ja nicht mehr anfangen. Hier noch ein Schnörkel, da noch ein Schnörkel. Nee, wenn du genauso gut bist wie der Erstligist, dann kannst du die Scheiße auch gewinnen und hätten wir auch machen können, wenn A, nicht Patrick Ittrich und B, wenn das konsequent gespielt hätten. Das kotzt mich an. Also nicht die Jungs an sich, aber dass man so ein Spiel, wo du genauso gut bist wie der Gegner, dass du das nicht gewinnst, das kotzt mich an.
Also ich verstehe die Enttäuschung.
Dass du Elfmeterschießen verlieren kannst, das ist Elfmeterschießen ist Glückssache. Braucht mir auch jetzt keiner kommen mit, oh Müller hat zwei geile Lecken, scheiß drauf. Elfmeterschießen ist Glückssache, ist so. Ja. Aber dass du in den 120 Minuten vorher nicht gewinnst, das kotzt mich an.
Es ist natürlich diese typische Diskussion, ist das Glas halb leer oder halb voll. Ne? Ich möchte da heute wirklich auf der anderen Seite sein. Ich verstehe das absolut, was du sagst. Und normalerweise wäre ich ja exakt auf deiner Seite. So kennt man uns ja hier in dem Podcast. Aber heute überwiegt für mich ein Tag danach oder am Tag danach überwiegt für mich einfach, dass die Jungs wirklich ein klasse Spiel gemacht haben und ich möchte gar nicht darauf eingehen, ob der ein oder andere hätte hier oder da ein bisschen anders agieren können und wir dann vielleicht gar nicht ins Elfmeterschießen gekommen wären. Das können die intern aufarbeiten, das machen die sicherlich auch, aber ich möchte, dass die jetzt einfach diese unfassbare Stimmung, diesen Zusammenhalt, dass die das mit rausnehmen aus dieser ganzen Pokalserie, weil überleg mal, wir haben auch ein formidables Spiel gegen Kaiserslautern gemacht mit diesem 6-1. Jetzt dieses 4-5 nach Elfmeterschießen. Das sind zwei monströs geile Spiele gewesen und das müssen die jetzt mitnehmen. Und jetzt zählt einfach nur noch der Aufstieg beziehungsweise oben nochmal anzugreifen und die müssen jetzt die Stimmung mitnehmen. Ob da jetzt jemand irgendwo mal einen Fehler gemacht hat oder so. Ja, haben wir alle gesehen.
Darum geht's überhaupt nicht. Ich habe auch schon bei diesen ganzen Unentschieden jetzt seit Januar habe ich auch jedes Mal gesagt, wenn du mindestens genauso gut bist wie der Gegner, musst du gewinnen. Dann kotzt es mich anders wie unentschieden. Kreisel hat es ja auch gesagt nach dem Spiel. Wenn ihr so wie jetzt im Pokal in der zweiten Liga spielen würdet, hätten wir 40 Punkte Vorsprung. Das ist es. Ist mir egal, wer wie spielt, aber es kotzt mich an, dass wir genauso gut sind wie die anderen und es nicht hinkriegen zu gewinnen. Weil es war im Prinzip dasselbe wie gegen, wenn du dir die Statistiken anguckst, wir hatten am Ende mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen, etc., etc., etc. Was wir nicht hatten, mehr Schüsse aufs Tor. Ja, wir wissen aber auch zum Beispiel aus Elversberg, brauchst du auch nicht. Da hatten wir irgendwie 5, haben 3 reingemacht, die Elversberger hatten 300 und falls du einfach kein Fußball spielen können, ist davon gar keiner reingegangen. Ja. So, es kotzt mich an, wenn du es kannst, dann mach's doch auch.
Das ist vielleicht in der Evolution, die unsere Mannschaft durchsteigen muss oder durchleben muss, ist das einfach vielleicht noch nicht der Punkt. Die müssen sich jetzt langsam, sie haben sich formiert. Wir haben da ja in dem Podcast, hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass wir jetzt bei den Hannoveranern im Gegnergespräch waren. Da haben wir das alles auseinander gefrühstückt.
Jetzt nehmen wir auseinander.
Das sowieso. Aber wir sind jetzt einfach an diesem Punkt, wo jetzt, sag ich mal, diese Resilienz dann irgendwann noch dazu kommt. Die haben jetzt angefangen, ein Korsett aufzubauen, haben dieses Korsett mit Leben gefüllt. Und jetzt fangen sie irgendwann an diesen einzelnen individuellen Fehlern, die es dann ja schlussendlich sind, die uns da noch fehlen für die Krone, an denen zu arbeiten. Und ich glaube, dass sie da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Also nochmal, ich möchte heute einfach nur das Positive mitnehmen, weil liebe Grüße an Nico, der hatte uns, der hat das zu Hause, oder der hat das von zu Hause aus geguckt und hat uns immer schön mit Statistiken versorgt. Nach 90 Minuten waren wir tatsächlich in allen statistischen Belangen deutlich besser als Freiburg. Ne? Wir haben nirgendwo zurückgehangen. Das heißt, ich bin ja da bei dir, wir hätten dieses Spiel auf jeden Fall gewinnen können. Aber das nehme ich als Positiv-Element da mit und nicht, dass wir es hinten raus dann halt leider doch nicht gezogen haben.
Ja, das wie gesagt, ist ja auch nicht, wäre Freiburg jetzt viel besser gewesen. Oder auch einfach nur besser. Und man hat gesehen, okay, unsere Jungs spielen am Limit, das ist jetzt das, was sie können. Und dann halt mit großem Kampf ins Elfmeter. Okay, wäre voll bei dir. Aber wir waren ja mindestens genauso gut wie diese Hochschulsporttreter-Truppe von, wo kommen die her? Auch wieder schon kurz vor Frankreich da unten. Ja. Aus dem falschen Baden. Also, das ist das, was mich so ankotzt. Das ist, nee, sorry Leute, kann ich nicht.
Weißt du, ich möchte mal über einen Spieler sprechen, nur ganz kurz, der mich wirklich, wirklich doch beeindruckt hat, wo ich nicht mit gerechnet hätte. Es wurde ja dann in der 80. Minute tatsächlich Josep Brekalo noch eingewechselt und da hat man wirklich gesehen, dass das ein Unterschiedsspieler sein kann. Da hat Leitl nicht zu viel verraten oder uns nicht zu viel geteased, als er das eigentlich schon so angekündigt hatte oder anmoderiert hatte, als der Wechsel dann vollzogen war. Aber den fand ich krass. Wie fandst du den, David?
Sehr gut.
Hammerspieler, Wahnsinn.
Punkt. Also, wenn, das ist ja das, was ich dann auch schon immer gesagt hatte. Wir haben immer diese großen Namen geholt, die dann oft verletzt, wenig Spielzeit und so. Wenn die dann gespielt haben, haben die sehr gut gespielt.
Ja. So.
Du siehst, Brekalo kann was. Wenn der spielt, kontinuierlich Spielzeit hat, dann werden wir sehr viel Spaß mit ihm haben.
Das denke ich auch.
Also. Hast du dich gestern noch mit Jasmin unterhalten? Hat sie dir die Geschichte aus dem Fan-Restaurant in der Ostkurve erzählt?
Nee, erzähl mal. Die wollte sie mir noch erzählen, hat sie aber nicht getan.
Sie stand da in der Schlange und hat sich da mit ihrer Piepsestimme unterhalten und wurde dann angesprochen, sag mal, bist du Jasmin? Und Sina wurde, ja, wer will denn das wissen? Und es war, Jörg, es tut mir leid, 5000 Promille, konnte es mir nicht merken. Also du weißt, wer gemeint ist. Schönen Gruß. Der war wohl treuer Hörer der Damenwahl, ist jetzt treuer Hörer bei uns.
Oh,
und der
schön.
Hat schöne Grüße ausrichten lassen und B hat er gesagt, ich soll nicht so viel auf Croissant schimpfen und du sollst nicht so viel auf Leistner schimpfen.
Nehme ich auf jeden Fall heute mit in mein Herz auf. Danke, dass du uns hörst. Das ist sehr, sehr lieb. Das könnt ihr sowieso machen, wenn ihr uns irgendwo seht oder an der Stimme ja dann vermutlich erkennt. Sprecht uns gerne an, gebt uns ein Bier aus oder eben auch nicht. Und dann können wir einen kleinen Schnack halten.
Also ich behaupte, Jasmins zartes Organ ist wesentlich einzigartiger als unsere.
Ja, da hast du vermutlich recht. Ja, schöne Geschichte. Sehr, sehr geil. Das freut mich sehr zu hören.
Und nein, ich werde nicht aufhören, auf Croissant zu schimpfen.
So, also ich weiß nicht, wir können es heute situativ und taktisch sowieso nicht auseinandernehmen, das Spiel. Klar sind wir irgendwie oder der ein oder andere, da schwingt vielleicht noch ein bisschen Enttäuschung aus der Stimme, gerade wenn man so ein bisschen miesemömpelig ist, unterwegs ist wie du und gerade noch im Bettchen liegt. Aber nochmal, ey, ich möchte die Jungs heute einfach nur alle feiern, ich möchte sie hochleben lassen und ich möchte am Ende, möchte ich Passy Clemens und auch Cuisance einfach nur in die Arme nehmen und sie aufrichten und das soll für mich das Bild des Abends bleiben, wie nach dem letzten verschossenen Elfmeter dann wirklich das ganze Team hingegangen ist und versucht hat, die Jungs wieder emotional hochzuholen und das ist das, was wir jetzt mitnehmen und das lässt mich extrem hoffen auf das kommende Spiel jetzt gegen Hannover, auch wenn möglicherweise wir da athletisch irgendwie die Körner dann nicht haben werden, aber ich gehe da absolut positiv jetzt in den Samstag rein und jetzt hauen wir die auf jeden Fall weg, die 96er. Liebe Grüße an euch da draußen, nach vorwärts, nach weit.
Die 3-0. Können nix, die können auch behalten, die brauchen wir auch nicht. Ja, wie gesagt, Elfmeterschießen, das kannst du nicht. Also, ja, hätten sie jetzt reihenweise versagt, okay, wäre eine andere Geschichte. Ansonsten ist das letzten Endes auch eine Glückssache.
Ja.
Hat der Torhüter einen guten Tag oder einen schlechten, hat der Schütze gut. Gut, ich gebe zu, in dem Moment, wo Croissant angetreten ist, habe ich mich umgedreht, weil ich wusste, er verschießt. Ich wusste es tatsächlich. Ja, also schönen Gruß an Wolfgang, der hat mir gestern auch zugestimmt. Der sagte auch, er wusste, er verschießt. Das war klar, aber das will ich ihm nicht vor. Ja, Elfmeterschießen. Wie gesagt, du hattest vorher 120 Minuten Zeit, um diese Hipster da aus dem Stadion zu schießen und wir haben es nicht getan und dann, naja.
Also ich habe ja vor dem Elfmeterschießen, wir standen ja nun relativ eng beieinander, wir zwei, ne? Aber ich habe mit den Jungs, die ich gar nicht kannte, auf rechts von mir, ich war mir absolut sicher, dass Tjaak Ernst mindestens zwei Dinger hält. Ich habe denen das gesagt, dann haben sie tatsächlich, hat er ja den ersten gehalten, dann haben die mich schon so mit großen Augen angeguckt. Dann habe ich gesagt, und den nächsten hält er auch. Und dann hat er ihn fast gehalten, ne? Mit den Füßen hat irgendein Freiburger geschossen. Aber das war für mich die Szene.
Der war bei Zweien war in der richtigen Ecke und war, glaube ich, sogar mit den Fingerspitzen dran. Also
genau,
hätte auch drei halten können.
Er hätte dann das, was ja schlussendlich Fabi Rehse schon gemacht hatte, in der Nachspielzeit zum 1-1 auszugleichen mit einem Weltklasse-Tor, hätte Tjaak Ernst hinten raus natürlich irgendwie, weißt du, wenn das Glück ein bisschen anders verteilt ist, dann hält er noch einen weiteren und dann ziehen wir dieses Spiel. Hätte Arschbulette. Was ich damit nur sagen will, ist, ey, Tjaak Ernst, so ein geiler Torwart, der hat so eine Entwicklung hingenommen, den will ich nochmal ganz explizit rausheben. Ey, der hat uns auch schon in anderen Spielen wirklich den Popo geholt und er hätte uns fast ins Halbfinale gehalten. Richtig geiler Typ. Ich hoffe, dass der noch 20 Jahre bei uns spielt und sollte er irgendwann nicht mehr bei uns spielen, dass wir ihn für 48 Millionen verkaufen.
Ja, du hast gesehen, der kann doch einfach erste Liga.
Wahnsinn, ja. Absolut.
Ja. Ja.
David, ich werde jetzt ein Pfefferminztierchen trinken müssen, wenn du...
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich muss in einer Dreiviertelstunde Checkout und ich habe noch nicht geduscht. Ich befürchte...
Um Gottes Willen, das kann ich bis hier riechen.
Du mich auch. Du mich auch.
Als ich dich gestern nach dem Spiel nochmal ganz fest in meine Arme geschlossen habe, um dir innerlich Tschüss zu sagen, ich weiß nicht, ob ich es verbal noch getan habe, habe ich schon gedacht, der Junge könnte einfach mal... Naja, keine schmutzige Wäsche mehr waschen.
Bitte?
Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche nach dem Hannover-Spiel wieder. Wir drücken uns erstmal alle die Daumen. Nehmt die Mannschaft wirklich auch in eure Arme, schließt sie in eure Herzen ein. Geht positiv ins Wochenende rein. Hertha ist auf einem verdammt guten Weg. Wir haben diese Talsohle, die wir nach 5 Jahren endlich durchschritten. Es geht langsam wieder aufwärts, mit kleinen Schrittchen, Stück für Stück, aber es geht wieder aufwärts. Und das ist das, was wir jetzt mitnehmen. Kommt gut durch den Rest der Woche, passt auf euch auf, grüßt mir die Außerirdischen und Hauhe.
Daniel, wir haben heute Mittwoch, den 11. Februar, alle Jute zum Geburtstag, mein Bester. Auch wenn es leider nicht geklappt hat mit dem Halbfinale, aber trotzdem alles Gute.
Daniel, auch von meiner Seite oder von meiner Stelle an dieser Seite, von meiner Seite an dieser Stelle, so rum ist es, alles Liebe zu deinem Geburtstag. Da können wir nochmal ein ganz kleines Ständchen singen, oder? Happy Birthday to you, happy Birthday to you, happy Birthday, lieber Daniel, happy Birthday to you.
Jetzt, man stelle sich mal ein weißes Röckchen vor, was im Wind nach oben weht. So, und da wir es nicht getan haben, möchte ich das jetzt nochmal tun. Herr Ittrich, bitte suchen Sie sich ein anderes Betätigungsfeld für Ihre Großmachtsfantasien.
Ein anderes Hobby wäre der richtige Begriff, weil das sind ja auch alles keine Profis, ne? Und das sieht man halt mitunter.
Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dadurch, dass wir damals angefangen haben mit den Tennisbällen, hat der DFB was gegen uns und die pfeifen absichtlich schlecht, wenn sie uns pfeifen dürfen.
Und damit haben wir auch die Verschwörungstheorien abgedeckt für diese Woche.
Davon bin ich überzeugt, davon kriege ich mich auch keiner ab, ansonsten lässt sich das nicht erklären, weil es war in Elversberg schon so, es war jetzt auch schon so, die Gegner dürfen alles, dürfen einem auch einen Ellbogen im Strafraum ins Gesicht schlagen, alles gut, kein Ding, aber wir gucken nur in die Richtung vom Ball und dann ist das schon faul. Also, das Fass will ich jetzt nicht wieder aufmachen, aber es war so geil. Wolfgang stand da und meinte, der Ittrich ist ja auch Polizist und das, was er da auf dem Spielfeld getan hat, war schon wieder Polizeigewalt.
Sensationell, Wolfgang. Sehr schön, das gefällt mir.
Und da mir tatsächlich nichts Besseres einfällt, beenden wir damit die Folge. Hau, bis Samstag, wo wir die Hannoveraner dann wegklotzen.
Tschüss.
Tschüss.